Wir wurden einfach so erzogen, dass man ja so genau wie möglich versucht, eine Sache zu beschreiben und dass man nicht irgendwie anfängt, bei einem gefährlichen Halbwissen so zu tun, als wüsste man. Also wir mussten immer aufstehen und mussten an den Brockhausband gehen, wenn wir etwas nicht wussten.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. Auf meinen nächsten Gast freue ich mich besonders. Er ist ein Schauspieler, der tatsächlich seinesgleichen sucht. Albrecht Schuch heißt er und seine Karriere liest sich wie eine Aneinanderreihung von Höhepunkten. Kein anderer deutscher Schauspieler der Zeit hat seine Präsenz, sein Charisma. Wer ihn in einer Rolle gesehen hat, vergisst ihn einfach nicht mehr und es ist, als würden Regisseure, Kritiker und Zuschauer einfach nicht genug von ihm kriegen. Gefühlt ist Albrecht Schuch jedenfalls bei allen interessanten deutschen Produktionen der letzten Jahre dabei. In Systemsprenger verkörpert er einen Anti-Aggressionstrainer, in Berlin Alexanderplatz den Psychopathen Reinhold und in Lieber Thomas den DDR-Dichter Thomas Brasch. So superlativistisch geht es auch weiter. Albrecht hat nämlich bereits mehrfach alle wichtigen deutschen Darstellerpreise abgeräumt. Seine nächste Produktion ist im Rennen um den deutschen Oscar-Beitrag. In dem Antikriegsdrama »Im Westen nichts Neues«, das dieser Tage im Kino angelaufen ist, verkörpert Albrecht den gutmütigen Soldaten Kat, der jungen Rekruten den Einstieg an der Front erleichtern soll. Vielleicht nichts für Zartbeseitete, aber sehr, sehr eindrücklich. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender und in seinem allerersten Podcast Albrecht Schuch. Lieber Albrecht, wir haben es gerade gehört, du spielst in den wichtigsten deutschen Produktionen, glänzt in jeder einzelnen Rolle, wirst mit Kritikerlob und Preisen nur so überhäuft. Aber ist dir je das Herz gebrochen worden, weil du eine Rolle mal nicht bekommen hast?
Ja. Also danke erstmal für diese Worte, die mich immer so ein bisschen dann, also ich bin dann immer so ganz verschämt und weiß nicht, was ich sagen soll. Aber natürlich ist mir das schon passiert und das passiert mir auch immer noch.
Das denkt man natürlich gar nicht, wenn man dich nur immer, ja, so schimmern sieht.
Naja, also das war einfach so ein Weg. Aber es passiert immer noch, dass dann Menschen das Gefühl haben, dass wir nicht die richtige Chemie haben. Und das passiert ja auch von meiner Seite so. Also das ist etwas, was ja dazugehört. Aber nichtsdestotrotz hört es nicht auch manchmal zu schmerzen.
Ja. Ja. Über dich heißt es ja gerne, es ist eigentlich egal was, der kann alles spielen. Was denkst du, wenn du das hörst? Also wird das denn eigentlich der Euphorie oder auch manchmal vielleicht der Angst gerecht, die du doch wahrscheinlich auch noch hin und wieder empfindest bei der Arbeit?
Das erste Mal habe ich das gehört von Christian Schwocho, nicht in meiner Gegenwart, aber in einem Interview, glaube ich. Und dann habe ich das irgendwo gehört oder gelesen. Und dann war ich natürlich sehr stolz. Und dass er dann auch so Werbung für mich macht und dass er das auch so nach draußen trägt, was er mir, also er gibt mir das Gefühl, indem er mich so unterschiedlich besetzt hat in seinen Filmen. Und mittlerweile denke ich aber, ja, eigentlich was jedem gegenüber so an den Tag gelegt werden sollte, der aus meinem Fach kommt, würde ich mal sagen, weil... Also da bin ich knallhart der Verfechter des Handwerks. Wir erlernen ein Handwerk, was uns dann letztendlich dazu befähigt oder wodurch wir in die Lage versetzt werden, ganz unterschiedliche Charaktere ein Licht zu geben. Und deswegen kann eigentlich erstmal jeder alles sein bzw. spielen.
Ja, sehr bescheiden. Jetzt ist gerade dein neuer Film im Kino gestartet, Albrecht. Das ist das Kriegsdrama »Im Westen nichts Neues«. Erzählst du uns, wen du da spielst?
Ich spiele den Kat, den Stanislaus Kaczynski. Das ist so aus dieser Truppe, die sich da unmittelbar in diesen Schützengräben befinden. So ein bisschen wie der Ersatzvater, würde ich mal sagen, der Erfahrenste, der sich auch... Ich würde mal sagen, aus persönlichen Erfahrungen irgendwie, vielleicht auch ohne, dass er das gemerkt hat oder ohne, dass er es merkt, immer für die einsetzt oder sich derer annimmt, die da ganz frisch an die Front geschickt werden. Die besonders jungen, unerfahrenen, hinter den Ohren noch grün seienden Jungen, eigentlich Kindern noch, denen er versucht, sofort klarzumachen, wenn sie hier überleben wollen, oder denen einfach versucht, ja, zu helfen dabei, dass sie vielleicht ein bisschen länger leben als nur einen Tag.
Mhm. Du arbeitest für deine Rollen gerne mit Dialekten. Du hast in irgendeinem Interview mal Goethe zitiert, der ja selber sächselte. Wie hat er Dialekte genannt? Ich habe es nicht mehr präsent. Das ging um die Urtöne des Menschen oder wie hat er das genannt?
Also er hat gesagt, der Dialekt oder ein Dialekt ist der direkteste Weg zum Herzen. Und ich kann damit total was anfangen, weil es doch in jedem Dialekt oder beziehungsweise in jedem Landstrich und damit verbunden ja irgendwo auch einen Dialekt, gibt es so ganz eigentümliche Worte oder Betonungen oder Singsang oder all das trägt ja auch zu einem Teil der Persönlichkeit bei, würde ich sagen.
Ja, im Westen nichts Neues, also als Karte hast du auch einen Dialekt. Welcher ist das?
Naja, das ist Simone Dietrich und ich. Simone Dietrich ist eine sehr begnadete Dialekt-Coaching, sagt man. Also die sowohl Deutsch sprechenden das Englische beibringt, aber auch Englisch sprechenden das Deutsche beibringt, aber auch Dialekte verschiedenster Herkunft irgendwie drauf hat oder wenn nicht, sich drauf holt. Und in dem Fall haben wir ganz schnell entschieden, dass wir eine Region, die also zu damaliger Zeit auf jeden Fall nicht nur ein Dialekt hatte, zu einem Cut-Dialekt erkoren. Geografisch etwas zwischen Bochum und südlich von Bremen, zwischen Oldenburg und Bochum entstehen zu lassen.
Aha, das haben wir eine weite Spanne.
Ja, ja. Da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Lehmbruch. Da war ich mal paddeln und ich wollte gerne, dass der aus Lehmbruch kommt.
Ah, verstehe. Also das hat gar nichts mit der Romanvorlage von Erich Maria Remarque zu tun. Das habt ihr darin nicht gefunden, sondern das habt ihr eben auserkoren, wie du so schön gesagt hast.
Genau,
genau. Kanntest du, bevor du das Angebot für diese Rolle bekommen hast, das Buch? Hast du das zum Beispiel, wie viele Schüler ja, im Deutschunterricht gelesen? Oder wie war da dein Erstkontakt?
Wir hatten Momo, wir hatten Deutschstunde, wir hatten auch noch ein drittes, aber das war auf jeden Fall nicht im Westen nichts Neues. Ich hatte es nicht gelesen in der Schule.
Okay.
Und den Titel kannte ich schon. Aber alles, was mir klar war, war, dass Edward Berger jemand ist, der irgendwie schon so einen Vertrauensvorsprung hat durch seinen Film Jack. Das war das Einzige, was ich kannte und den ich sehr mochte damals. Auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen und dann, nachdem ich das Buch gelesen hatte, und dann war das eigentlich, war das geritzt. So. Und dann ging es noch so ein bisschen, weil er hat noch parallel mit seiner Frau noch so ein bisschen auch an den Texten von Cut geschrieben und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her geworfen, weil ich hatte irgendwie in dem Tagebuch meiner Urgroßmutter hatte ich so verschiedene Sprüche gefunden und dachte so, das hat auch was mit dem Remarque zu tun und dem Cut-Remarque, dass da jemand ist, der sich wie durch so Bauernregeln so quasi, also sind die Bauernregeln ein Ersatz für seine täglichen Gebete, könnte man sagen. Also Regeln, an die man sich hält, an die man überall mit hinnehmen kann, egal wie schlecht es einem geht. Und durch diese Bauernregeln, die man natürlich von seinen Eltern, Großeltern, also die so weitergegeben wird, kann man zumindest so ein kleines Licht Heimat auch mit in die aussichtsloseste, schlimmste Todeszone nehmen und hervorholen. Und das sollte so ein persönlicher Kern werden von ihm. Ja, und deswegen haben wir das dann noch mit reingespeist.
Ja, ja.
An der einen oder anderen Stelle.
Der Film ist unglaublich beeindruckend. Ist natürlich ein Antikriegsfilm. Man sieht wirklich Sachen, die dort sicher stattgefunden haben, die einen aber schockieren. Was der Film gar nicht tut, ist den historischen Kontext, also er spielt ja während des Ersten Weltkriegs, an die Gegenwart so anzudocken. Am ehesten tut er das vielleicht noch über die moderne Musik. Wie guckst du so aus heutiger Perspektive auf die Geschichte? Findest du da Parallelen oder spielt sowas überhaupt eine Rolle, während du dich deiner Rolle annäherst? Brauchst du so einen Link in die Gegenwart oder steht das dann für sich?
Also mir geht es da anders als dir, wenn ich mal da ansetzen kann.
Ja.
Wenn ich den Film sehe, auch wenn das, also natürlich in einem ganz anderen geschichtlichen Kontext und mit historischen Kostümen und all dem, was halt so, man ist ja sehr, hat ja versucht, der Zeit so sehr nah zu entsprechen, habe ich trotzdem, also zumindest bei diesem Film, durch die Emotion einen totalen Anknüpfpunkt zum Hier und Jetzt, dass da Menschen mit einer Sehnsucht losziehen, mit einem Mannschaftsgefühl, ein Abenteuer erleben zu wollen. Also das habe ich in diesen Beschreibungen, beim Tschetschenienkrieg habe ich das so gelesen, Leute, die sogar noch nach Afghanistan gegangen sind, das habe ich von irgendwelchen Interviewfetzen über Soldaten in der Ukraine, also das liest man immer wieder, dass so wahrscheinlich immer noch dieses Propagandamittel, der ihr habt eine gute Zeit, in welcher Form auch immer, ihr werdet da etwas erleben, ihr werdet da zu Ehren werden, zu Helden, was auch immer. Und diese, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen verplappert, kleinen Abzweig genommen, aber ich meinte im Kern, die Gefühle sind es, die mir dann doch immer wieder den Anknüpfpunkt geben.
Ja. Jetzt ist der Film gerade ins Kino gekommen, wird aber auch schon ab dem 28. Oktober auf Netflix zu sehen sein. Mitproduziert hat ihn dein Schauspielkollege Daniel Brühl und wie man seit einiger Zeit weiß, ist er im Rennen um den deutschen Oscar-Beitrag. Wie hast du davon erfahren und ist das dann so ein riesengroßer Jubelmoment oder ist das verfrüht?
Ich habe erfahren davon in Cornwall, wo ich im Urlaub war für 2 Wochen, gerade meinen Geburtstag gefeiert hatte. Und das war so ganz, von Peter Hartwig. Der hat Glückwunsch geschrieben.
Und guckst du das gerade nach?
Nee. Ich gucke quasi in meinen Erinnerungen. Ich rekapituliere. Und da wusste ich nicht, was er meint.
Das hätte auch dein Geburtstag sein können, ja, den er meint.
Genau.
Ja.
Genau. Aber dann kam, glaube ich, eine Stunde später von anderer Seite noch mal einen Satz und eine Konkretheit. Und dann war es so klar, aber dann war ich so ganz zurückhaltend, weil Edin Hasanovic hat in unserer immer noch bestehenden Chatgruppe, also Edin spielt ja auch mit.
Ja, genau.
Für alle, die das nicht wissen. Und wir haben noch so eine Chatgruppe, die wir damals hatten, währenddessen wir in Tschechien gedreht hatten, immer noch existent. Und dann hat er einfach nur ganz sachlich geschrieben, der erste von 68 Schritten. Und das fand ich aber ziemlich gut, weil ja, es ist ein langer Weg und schön wäre es natürlich.
Ja, klar. Du spielst Albrecht regelmäßig sehr körperlich und auch inhaltlich sehr intensive Rollen. Und du hast einmal erzählt, wie du sie abends wieder los wirst, nämlich mit einer sogenannten Rollendusche, die du auf dem Set von Systemsprenger, den du gerade erwähnt hast, kennengelernt hast. Da spielst du einen Anti-Aggressionstrainer. Wie funktioniert denn diese Rollendusche? Und wendest du sie immer noch an?
Ja, mal mehr, mal weniger. Das kommt auf den Tag, auf die Rolle grundsätzlich und auf meine persönliche Verfassung an. Wie das aussieht, ganz unterschiedlich. Das hat immer was mit Wasser zu tun und meistens tatsächlich auch, also nicht nur im übertragenen Sinne oder im vorgestellten Sinne, sondern entweder mit der Dusche des Hotels oder der eigenen Wohnung oder mit einem Schwimmbecken oder See. Ich bevorzuge Letzteres.
Den See. Da wirst du richtig alles los, was dich den Tag über beschäftigt, ja?
Naja, also dann einfach so ein Bewusstmachen, also wie so ein kurzes Innehalten, innerliches Selbstgespräch und dann vorm Eintauchen und dann schiebt sich das so runter. Also dann, wie man auch immer tief oder nicht tief in diese Vorstellung eintauchen will, im doppelten Sinne.
Ja, ja.
Hilft Wasser tatsächlich.
Temperatur ist egal?
Darf gern kalt sein.
Ja, wow, okay.
Ja, oder Atemtechniken oder einen Blick in den Spiegel und dazu ein paar Worte. So ein bewusstes Angucken des Umfeldes durch eben nicht die Augen des Charakters. Also das passiert ja während eines Drehtages, dass ich irgendwie ja mit diesen Sätzen, mit dieser Art und Weise zu gucken, mit diesem Gesichtsausdruck, mit dieser Körperhaltung, mit allem eben, was dazugehört, da bleibt ja was hängen. Und dieses Hängengebliebene soll ja dann bitte mal auf dem Parkplatz oder in die Abstellkammer.
Ja, klar.
Und dazu braucht es dieses Innehalten auf das eine oder andere.
Ja. Du hast, finde ich, Albrecht, so apropos Augen, immer so ein gewisses Leuchten in den Augen, das du beim Stefan Labude in Fabian warm und vergnügt wirken lässt und beim Psychopathen Reinhold in Berlin-Alexanderplatz höchst unheilvoll. Wie ist das mit solch körperlichen, wie kann man das nennen, Features oder Fähigkeiten oder auch mit der eigenen Präsenz? Wie findet man die bei sich? Kann man die eigentlich trainieren oder verändern oder wie ist es?
Also das ist absolut, das kann man absolut trainieren, wie man eine Rolle trainiert. Ich zum Beispiel arbeite immer sehr an meinen Schultern, weil ich durch eine angeborene Schiefstellung meines Rückens, um nicht total Rückenschmerzen zu haben, an meinem Rücken arbeiten muss. Und die wären also nicht nur eingefallen, sondern sie würden auch zu einem Schmerz führen. Und deswegen, und allein das ist ja, also eingefallene Schultern oder hängende Schultern und aufgerichtete Schultern sind ja in der Präsenz, in der Wirkung schon, also zwei komplett andere Geschichten. Mhm. Klar, also was machen Politiker? Die haben mittlerweile alle irgendwie, ich wurde neulich erst angefragt, als also jemanden zu beraten.
Ein Politiker?
Ja, in seiner Körpersprache irgendwie Hinweise zu geben. Ich hätte dann verschiedene Ausspieler von Talkshows bekommen und
Wahnsinn.
Hätte dann ihm spiegeln sollen. Genau.
Und weil der findet das, weil der dich gesehen hat und da genau so möchte ich rüberkommen oder
genauso wie in Berlin-Alexanderplatz der Reinhold.
Wie der Psychopath Reinhold. Dann weiß ich, welcher Politiker das ist.
Ich weiß nicht, das war über einen Freund, der hatte den Kontakt hergestellt, genau. Ich habe es nicht gemacht. Ich finde das zutiefst suspekt.
Verstehe ich.
Auch wenn ich es wahnsinnig interessant finde und spannend persönlich, ne? Aber ich finde, im Politischen hat Schauspiel nichts zu suchen. Und im Politischen ist aber Schauspiel schon viel zu sehr vorhanden. Und ich möchte nicht irgendwie einem Politiker dabei helfen, dass er irgendwie noch undirekter in dem Vermitteln seines Ziels wird, sondern irgendwie möchte ihm nicht dabei helfen, irgendwie sich zu verstecken und etwas zu spielen und etwas zu vermitteln, was er nicht ist oder was er nicht einhalten kann.
Ja. In einem Interview wurdest du mal nach deinen zahlreichen Sexszenen in Lieber Thomas gefragt und im Zuge dessen hast du erzählt, dass seit der MeToo-Bewegung Netflix ein Anti-Harassment-Team einsetzt, das die Schauspieler also aufklärt, wie man sich beim Dreh von Sexszenen korrekt verhält. Hast du mal bei so einem mitgemacht und ist das sinnvoll?
Also da geht es nicht nur um das Verhalten bei Sexszenen, sondern da geht es um ein ganz grundsätzliches Verhalten am Set und gegenüber den Mitmenschen. Und ich habe mitgemacht zum ersten Mal bei eben dieser Produktion Im Westen nichts Neues. Da saßen wir dann zu fünft vor diesem Menschen, der uns darüber aufgeklärt hat, wie man sich verhält. Also das waren dann so immer Beispielszenarien, die er so benannt hat und dann so also mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten oder wie würdest du dich verhalten, wenn ein Mensch mit Rollstuhl den Raum betritt oder ist es richtig, eine Frau täglich anzustarren und deine eigene Position als Hauptdarsteller oder so auszunutzen?
Was hast du da angekreuzt? Weißt du nicht mehr?
Man musste live ankreuzen.
Ah, okay.
Man musste direkt beantworten.
Ah, das wird gar nicht der Filmhandlung angepasst, sondern das ist einfach so ein...
Das sind unterschiedliche Dinge.
Ja.
Ich glaube, was du meinst, ist, dass es jetzt bei erotischen Szenen oder Sexszenen oft eine Performerin oder einen Performer gibt, mit dem man quasi die verschiedenen Stellungen und Arten und Weisen, wie geküsst wird, wo angefasst wird, wie oft sich gedreht wird, ob es von oben oder von unten oder nebeneinander passiert, durchspricht, choreografiert.
Ah ja.
Genau.
Mit dem Hintergrund, dass sich alle dann wohlfühlen, weil es so vorher besprochen wurde und weil es nichts überrascht. Ja, verstehe.
Richtig. Ja. Es ist ja sowieso immer so, dass etwas passiert, was du nicht, zumindest gedanklich etwas passiert, was du nicht eingrenzen kannst. Und es ist ja schon absurd, wenn man sich das vorstellt, dass sonst immer alles besprochen wird und dort wird dann gesagt, das macht man halt so.
Ja, stimmt.
Aber es ist ja eigentlich viel spannender zu überlegen, ja, wie hat denn jetzt eigentlich dieser Charakter, wie lebt der denn sein Sexleben nun konkret aus?
Ja,
wo sind denn seine Hindernisse? Wo sind denn seine Vorlieben? Wo sind denn seine Schamgrenze? Oder all diese Fragen sind ja komplett spannend. Es macht totalen Spaß. Es macht totalen Spaß, diese Geschichte, erotische Momente, sexuelle Momente im Film als Choreografie zu verstehen. So wie alle anderen Szenen auch.
Ja. Schaust du eigentlich jemals später noch mal deine Filme oder mal rein?
Auf jeden Fall.
Ja, ja, so sympathisch, dass du das sagst.
Es gibt nur einen, den ich bisher, wo ich noch ein bisschen brauche, den zu gucken.
Wer ist
das? Kann ich nicht sagen. Nee, okay. Ich kann es umschreiben, warum. Es ist während des Drehens waren mir einfach so zwei Momente mit dem Kollegen so suspekt, dass ich so richtig kurz dachte, also so will ich niemals werden. Es war wieder mal so ein klassisches Beispiel von Negativvorbild.
Ja.
Davon, ich achte diesen Kollegen aber so, also spielend, als Spieler achte ich ihn so wahnsinnig doll und finde ihn nach wie vor großartig, aber so persönlich hat mich das wahnsinnig irritiert und das wollte ich erst mit ihm bzw. mit mir geklärt haben. Und das ist jetzt soweit, jetzt könnte ich ihn eigentlich gucken.
Ja. Du stammst aus einem Haushalt von ÄrztInnen. Bei euch zu Hause wurde Wert auf Bildung gelegt, hast du mal erzählt. Man merkt in deinen Interviews häufig, oder man glaubt es zu merken, die Freude an einer präzisen Sprache oder auch den Respekt davor. Ist das richtig? Macht dir das Freude, Sprache?
Du hast absolut recht, was du, also es beschreibt schon sehr gut. Wir wurden einfach so erzogen, dass man ja sich so genau wie möglich versucht zu oder eine Sache zu beschreiben und dass man nicht irgendwie anfängt, bei einem gefährlichen Halbwissen so zu tun, als wüsste man. Und dass man Fremdworte nicht benutzt, wenn man nicht weiß, was es bedeutet. Hinzu kommt selber, dass ich ein großer Feind bin von Verurteilung, von vorschnellen, ja, schafottartigen Urteilen einem Menschen gegenüber. Und von undifferenzierter Betrachtung. All das sehe ich so als eines der Quellen für auch Unwohlsein unter Menschen. So, also wo das irgendwie gelebt wird, bin ich immer Widersprecher irgendwie. So. Also wir mussten immer aufstehen und mussten an den Brockhausband gehen, wenn wir etwas nicht wussten. Ne?
Das war echt eine gute Schule, ja.
Ist eine gute Schule, ist natürlich, erinnert mich jetzt natürlich auch an eine gewisse Strenge, aber so streng war es gar nicht. Eigentlich war es relativ spielend. So. Und dann haben Worte einfach eine große Macht. Und ich finde schon, dass es Sinn macht, sich bewusst zu machen, was man sagt und wie man es sagt.
Ja. Dagegen bist du eine der wenigen Personen im öffentlichen Leben oder sagen wir mal in deiner Generation, die so ganz vergnügt ohne Social Media, also ohne diese Bilderflut ständig auskommt. Oder ich meine jetzt ohne sie zu erzeugen. Ich weiß ja nicht, ob du da reinguckst, so, aber du hast auf jeden Fall keinen Instagram-Account, oder?
Mhm, ja, richtig. Ja.
Ist auch bewusst oder tastest du dich da erst ran oder?
Vielleicht mache ich irgendwann mal so einen ganz professionellen Kanal, also wo es wirklich nur um die Arbeit geht.
Ja.
Ich kenne keinen aus meinem Umfeld, also vor allen Dingen von den Spielerinnen, die glücklich damit sind.
Tatsächlich,
und
ne?
Ich sehe alle irgendwie hasseln damit und ich sehe alle irgendwie sehr viel Zeit verbringen. Und meine persönliche Angst, die noch hinzukommt, ist, dass es zu einer Eitelkeit führen könnte. Und dann irgendwie in zukünftigen Projekten mehr darum geht, von welcher Seite ich mich ableuchten lasse, weil ich weiß, das ist meine Lieblingsseite oder meine Schokoladenseite. Ja, ich meine es teilweise sehen zu können bei Spielenden und anderen Menschen. Ja, dass dieses äußere, einsame Selbstbewerben etwas mit der Arbeit macht. So, dass es einen Einfluss darauf hat. Ach, da habe ich nicht so Lust drauf. Die Zeit kann man doch so schön noch mit anderen Sachen machen.
Ja, was machst du denn, während andere ihre... Du gehst schwimmen, ne? Während anderen ihre Instagram-Accounts befüllen. Du gehst in Seen schwimmen.
Ja, das mache ich.
Okay. Dann kommen wir vielleicht auch schon zu den Terminen für den Monat Oktober. Dieser Podcast behandelt ja den Monat, der vor uns liegt, beziehungsweise das, was du dir da vorgenommen hast, was neu in der Kultur passiert und woran du teilhaben möchtest. Vorab, hat der Monat Oktober irgendeine tiefergehende Bedeutung für dich? Magst du die Jahreszeit?
Also, Oktober hat manchmal noch was von so einem, dann reißt manchmal noch so der August oder der September so rein. Also da kommt nochmal so ein Backflash von einem Spätsommer durch.
Ja.
Das mag ich sehr gerne. Ich mag auch dieses Dramatische, das ist irgendwie so heute hier und dann morgen plötzlich wieder ganz kalt irgendwie. Also fast schon das aprilartige Extrem oder so. Und ansonsten versuche ich im Oktober auf jeden Fall in die Volksbühne zu gehen und mir Holzinger anzugucken.
Ah, okay.
Weißt du, diese...
Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Interessant, sage ich mal.
Die Wiener, ja, nennt man sie jetzt einfach Performance-Künstlerin. Also ich nenne sie mal Künstlerin aus Wien, die da eine neue Inszenierung an den Start bringt.
Ja.
Sehr physisch auch. Da freue ich mich drauf.
Ja. Ja, das war eine Zeit lang immer ausverkauft. War gar nicht leicht, da reinzukommen, oder?
Absolut. Und jetzt kommt sie ja, ich glaube, jetzt mal im September kommt sie mit ihrer ersten an der Volksbühne entstandenen Eigenproduktion raus. Also das letzte war, glaube ich, eine Gastgeschichte. Und ansonsten freue ich mich auf das CO Berlin. Da gehe ich sehr gerne hin. Da war ich vor 3 Tagen erst drin.
Da war eine Ausstellung oder?
Genau.
Dich interessiert hat? Ja.
Ich fotografiere auch selber sehr gerne und ich also Fotos ist wahrscheinlich so eines meiner persönlich und auch beruflich liebsten Zugänge zu Emotionen, würde ich mal sagen.
Ja, verstehe. Du gehst, glaube ich, generell ganz gern ins Museum, oder?
Ja, doch. Also sowohl persönlich als auch ja beruflich finde ich es immer spannend. Also man kann ja auch dieselben Bilder durch unterschiedliche Brillen quasi oder Charaktere angucken. Und deswegen, ja, ich mache es gerne.
Ja, das Museum Barberini nämlich in Potsdam zeigt ab dem 22. Oktober eine große Ausstellung, das ist Surrealismus und Magie, verzauberte Moderne. Die befasst sich mit dem Interesse der Surrealisten an Magie, Mythos und Esoterik. Das sind so Werke zu sehen von René Magritte oder Max Ernst und anderen. Ist das, was dich interessieren könnte?
Auf jeden Fall. Ich kenne das Museum noch nicht mal.
Das ist ganz toll. Ja.
Cool.
Das ist.
Sagst du mir nochmal den Namen bitte?
Barberini in Potsdam.
Okay.
Und dann ist natürlich im Oktober noch traditionell die Buchmesse in Frankfurt. Was liest du denn gerade oder was willst du als nächstes lesen?
Also, ich möchte als nächstes lesen eine englische Übersetzung von Im Westen nichts Neues. Mir ist aufgefallen, dass ich immer nur quasi Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche gelesen habe oder eben Original, aber ich habe noch nicht ein deutsches Werk in Übersetzung gelesen.
Okay, ah ja, interessant.
Und das würde ich gerne ausprobieren.
Das war ja ein unfassbar erfolgreicher Roman, also weltweit.
Eben, in Amerika und teilweise auch in England geht man sogar teilweise missverständlich davon aus, das sei ein amerikanisches beziehungsweise britisches Werk, weil es so erfolgreich war und weil es eben sowohl von den Briten als auch von den Amerikanern bisher verfilmt wurde. Das kommt ja dazu, es ist ja die erste Verfilmung aus deutscher Perspektive.
Ja. So. Ich kann ja mal ein paar aktuelle neue Herbsttitel nennen, also die jetzt rausgekommen sind oder rauskommen. Und du sagst mir, ob das theoretisch was für dich wäre oder ob du es vielleicht sogar schon gelesen hast. Da sind nämlich zum Beispiel die ja jetzt schon Bestseller-Memoiren des Regisseurs Werner Herzog. Jeder für sich und Gott gegen alle. Hast du da schon reingeguckt?
Ich habe so ein paar Zitate schon was gelesen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, das Buch heißt, glaube ich, auch Die Last der Träume, wenn mich nicht alles... Täusch.
Habe ich den falschen Titel?
So wie der Dokumentarfilm zu Fitzcarraldo.
Fitzcarraldo, ja.
Mhm. Da hat er doch auch schon mal so ein Tagebuch rausgebrettert. Ich glaube, das hieß auch Die Last der Träume. Ich glaube, da kommen viele Geschichten auch nochmal drin vor, aber es geht eben über die Erfahrung mit Fitzcarraldo hinaus, jetzt in dem Neuen, oder?
Ja, in München, wie er Kinski kennenlernt und so weiter, das muss der Hammer sein. Es gibt wohl auch ein Hörbuch, was er selber eingelesen hat, das unglaublich sein muss, ja.
Ich bin damals, hat er irgendwie, apropos Volksbühne, auch mal in der Volksbühne irgendwie so einen Talk gehabt. in Dubai, wo ich mal war, irgendwie einen Film vorgestellt habe, so einen Kurzfilm, bin ich auch, habe alles stehen liegen lassen, um einfach irgendwie ihn reden zu hören. Der hat eine ganz große inspirierende Wirkung bis heute auf mich. Einfach, ist einfach so. Seine Filme kann man schon alle 3 Jahre oder ein paar seiner Filme, auch die, vor allem die Dokumentarfilme.
Genau, da gibt es auch einige auf YouTube, die der Hammer sind, ja.
Ja.
Dann sind erschienen die Erinnerungen seines Regisseurkollegen Edgar Reitz, der 90 geworden ist. Bedeutet der dir was oder ist das ein bisschen zu lange her?
Nee, gar nicht. Mhm. Passt vielleicht jetzt zu sehr zu den sonstigen Titeln seiner Arbeit, aber die Zeit, die er sich nimmt, allein das und das genaue Hinschauen, das wirklich wissen wollen. Ja, also ja, dieses, ich kann es nur mal wieder sagen, und das ist ja tatsächlich auch etwas, was mich im Spiel am meisten interessiert, das Differenzierte. Erzählen eines Zustandes, eines Charakters, eines Menschen. Und das hat er ja in seinen Filmen und in seinen Äußerungen und Betrachtungen verinnerlicht und veräußerlicht wie sehr wenige wahrscheinlich.
Ja. Gut, das sind ja schon 2 Bücher für dich.
Ist ja wie abgesprochen hier. Ich dachte jetzt, oh mein Gott, jetzt kommen hier Titel, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht kenne. Und
nein. Das
ist ja okay, aber ja.
Wie ist es mit Rocco Schamoni? Ist der was für dich? Da ist gerade erschienen, vor ein paar Wochen erschienen, Der Jäger und sein Meister, so ein Hamburg-Roman, der, glaube ich, so 70er, 80er Jahre in Hamburg spielt.
Wahnsinn, der ist aber auch produktiv.
Ja.
Wäre total was für mich.
Mhm, okay. Total. Der Stapel neben deinem Bett auf dem Nachttisch wird höher und höher. Ja.
Ach, ich habe jetzt auch die Bibliotheken mal wieder für mich entdeckt, tatsächlich. Im Zuge der Urlaubreise habe ich mir da mal so einen Reiseführer ausgeliehen und so Hörspiele und so. Ich hatte vergessen, wie cool eigentlich Büchereien sind. Also Bibliotheken. So.
Ja.
Auch dort vor Ort zu lesen, meine ich.
Ja, ist es da, sind da viele Leute? Wie ist das heutzutage?
Nee, entspannt. Also manchmal ist es ja auch komisch, wenn zu wenige da sind. Aber es ist so genau richtig viel, würde ich sagen. Und es ist ja einfach wahnsinnig konzentriert. Weil es gibt ja sonst zu viele ablenkende Etwas-Geschichten um einen drumherum. Und dort kann man auch ganz gut konsumieren.
Gehen wir mal zu den Konzerten, weil am 5.10., du wohnst ja auch in Berlin, am 5.10. konkurrieren hier 2 alte Hasen. Beide spielen an diesem Abend nämlich Konzerte hier. Das eine ist Bob Dylan, das andere ist Billy Idol. Interessiert dich einer davon, oder?
Ja, also Bob Dylan interessiert mich so, also interessieren mich seine alten Alben, seine Texte. Ich habe es vor 4 Jahren gemacht und bin zu seinem Konzert, oder ich weiß nicht wie lange, ich glaube so 4, 5 Jahre, und bin zum Konzert gegangen. Und war so enttäuscht, leider.
Oh, okay. Man versteht nicht viel, habe ich mal gehört, ne?
Es ist alles so, es ist alles so ein Ton.
Ja.
Der so durchging für mich damals. Und wenn man nicht wirklich, und das dazu zähle ich mich, sein Oeuvre so in- und auswendig kennt, dann weiß man nicht, was für ein Song läuft.
Ja,
weil
ja,
das blöd. Also wenn die Melodie so einfach so ein, ja, ich kann es mich nur wiederholen, so ein Ton geworden ist, zumindest damals an diesem Abend.
Mm,
mm. Und genau, deswegen würde ich mich für das andere entscheiden.
Für Billy Idol. Es spielen auch einen Tag später Placebo in Berlin. Magst du die? Wäre das was für dich? Oder?
Die habe ich wegen meiner Halbschwester vor allen Dingen oft gehört.
Okay. Und dann ist auch noch der Schauspieler Kiefer Sutherland auf Tournee mit seinem bereits 3. Country-Album. Wusstest du überhaupt, dass der Musik macht? Also ich wusste das nämlich gar nicht.
Ich habe das irgendwo gelesen, ja. Und musste dann an Kevin Costner auch denken, weil der hat ja auch so, ich glaube, auch so in die Richtung Country mal im Gewandhaus Leipzig gespielt.
Ja.
In so einem der schönsten, akustisch besten Hörsäle, glaube ich, in Deutschland. Und ich hatte in Leipzig studiert. Und war damals großer Fan von ihm, so als 11-Jähriger, 12-Jähriger. Aber ich glaube, es ist nicht meine Musik.
Country.
Auch wenn meine erste Kassette war tatsächlich Country Music.
Ja.
Weiß nicht, wie die in meine Hände gekommen ist.
Ja. Hattest du noch Kassetten?
Ja.
Oh, wow.
Mit 12 habe ich meine erste Anlage bekommen, eigene. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob die im Hausflur lag oder ob man die auf dem Flohmarkt erstanden hatte. Meine erste Kassette war eine Country. Eine
fröhliche Country.
So ein Mix irgendwie, Best of Country.
Lustig.
Und meine erste Aufnahme, die ich vom Radio runtergezogen habe, war Puff Daddy.
Ah ja, okay. Ja, dann apropos, Kendrick Lamar ist in Berlin am 11.10. Bist du Hip-Hop-Fan?
Ja.
Gehst du dahin? Ist ja auch ein großer Sprachfreund.
Ah ja, wann ist der da?
11.10. in der Mercedes-Benz-Arena.
Boah, das ist ja immer so ein bisschen schade.
Da bist du nicht da?
Ich bin wahrscheinlich da. Ich mag es immer so ein bisschen kleiner.
Verstehe.
Also ich mag vor allen Dingen dran sein. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Kendrick Lamar genug abgeht, dass es diese, ich würde mal sagen, diese wellenbrechenden Menschen, die schon 1,5 Stunden dastehen und sich das Bier teilen und ihren Platz nicht mehr hergeben, wegmischen könnte. Also ich meine, dann würde ich hingehen, aber nee, ich glaube, mir ist es zu groß.
Dann wirst du auch nicht am selben Ort Apache 207 dir angucken, der ist nämlich auch in der Mercedes-Benz Arena. Mhm. Aber am 31.10. spielt die Indie-Folk-Band Bon Iver. Die war ja so eine Zeit lang everybody's favorite. Deine auch?
Ich bin vor 3 Jahren mit dem Bus hochgefahren nach Schweden und habe ein Doppelkonzert Bon Iver oder Bon Iver oder wie man, sollen sie sich halt streiten.
Ja.
Und mit José González als Vorbild.
Ah, okay.
Ich bin vor allen Dingen großer José González-Fan.
Ah, es gibt dann noch, jetzt bevor wir zum Ende kommen, noch ein paar Feiertage im Oktober, nämlich den 3. natürlich Tag der Deutschen Einheit und den 31. Das ist zwar kein Feiertag, aber da wird ja Halloween begangen. Machst du irgendwas Bestimmtes jeweils? Gehst du irgendwo feiern oder verkleidest du dich oder bist du eingeladen? Oder freust du dich einfach, dass du ausschläfst am 3. und machst die Tür nicht auf, weil es dauernd klingelt am Halloween?
Auf einen Tanz hätte ich Lust.
Ah ja.
Und wenn es einen gibt, dann bin ich dabei.
Ja. Ja, siehst du, das ist doch vielleicht jetzt eine Aufforderung. Planst du denn noch irgendwas Atemberaubendes oder Exotisches im Oktober, nachdem ich dich nicht gefragt habe, Albrecht?
Ich plane auf jeden Fall vielen Menschen noch zu erzählen, dass im Westen nichts Neues für 4 Wochen im Kino läuft.
Ja.
Und dann auf die Plattform Netflix rüberwandert. Ich würde allen, die ich einlade, empfehlen, auf jeden Fall ins Kino zu rennen.
Ja.
Ob der Wirkung und ob dieses Film ist. Und ich konsumiere sowieso viel lieber im Kino und kann es nur empfehlen.
Ja.
Es ist
Es ist wirklich ein Erlebnis.
Absolut.
Ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg, lieber Albrecht, für den Film und danke dir für unser schönes Gespräch und wünsche dir und uns allen anderen auch einen fantastischen Oktober.
Ich bedanke mich auch.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Oktober. Jeden Monat neu auf harpersbazaar.com und überall, wo es Podcasts gibt.